Der Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist vorhin am Eingang schon angeklungen und wir wollen noch einmal den Text im Zusammenhang lesen in der Bergpredigt, Matthäus-Evangelium Kapitel 5 von Vers 1 bis Vers 6 und den letzten Vers geht es dann. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ein vermutlich etwas ungewöhnlicher Beginn, wenn ich gleich zu Anfang sage, heute Morgen haben wir vielleicht etwas Mühe mit der Predigt. Und zwar deshalb, weil wir Erwachsene sind. Eigentlich könnten Babys und kleine Kinder diese Seligpreisung am ehesten und am besten verstehen. Jesus beschreibt hier etwas, was wir Erwachsene kaum mehr kennen. Jedenfalls in unseren Breitengraden. Es geht um Hunger und Durst. Natürlich sind uns diese Empfindungen bekannt, keine Frage. Aber dann gehen wir als Erwachsene halt an den Kühlschrank, wir machen uns ein Brot, wir gießen uns was zu trinken ein und wir sorgen dafür, dass der Magen wieder zufriedengestellt ist. Wir haben gelernt, wie man das selber macht. Bei Babys und kleinen Kindern ist das anders. Die können nur schreien, beziehungsweise sie kommen zu dir und sagen: Ich habe Hunger. Machst du mir ein Brot? Kann ich was zu trinken haben? Und dann stehen sie da vor dir und sie schauen mit ihren bittenden Augen so an dir hoch, dass du gar nicht anders kannst, als ihnen das zu geben, was sie in dem Augenblick brauchen. Erst wenn sie größer werden, dann fangen sie an, sich selber zu bedienen. Und so lernen sie es ja auch bei uns als Erwachsene. Es geht in dieser Welt auch nicht anders. Nur bei Gott ist es nach wie vor umgekehrt. Jesus sagt das einmal ganz deutlich so: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr in das Reich Gottes nicht hineinkommen. Dann werdet ihr keinen Teil am Reich Gottes haben. Was machen kleine Kinder? Sie kommen zu dir und sagen: Ich habe Hunger und Durst. Gibst du mir was zu essen und zu trinken? Und dann vertrauen sie darauf, dass ihre Bitte Antwort findet, dass sie nicht ins Leere laufen. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie werden gesättigt werden. Diese Seligpreisung ist eine Herausforderung für eine Haltung der Selbstgefälligkeit, der Selbstzufriedenheit und der Sattheit. Wäre es dann ein Wunder, wenn wir wenig Wachstum erleben, im persönlichen oder im gemeindlichen Bereich? Eigentlich nicht. Das ist die logische Folge davon, wenn jemand keinen Hunger und keinen Durst mehr hat. Im gesundheitlichen Bereich leuchtet uns das ganz schnell ein. Wenn jemand nicht mehr isst oder trinkt, dann ist abzusehen, was über kurz oder lang passieren wird mit der Person. So jemand entwickelt sich nicht mehr weiter. Und auch im Erwachsenenalter entwickelt sich der Körper, verändert sich der Körper fortwährend. So jemand geht ein wie eine Primel, wenn der Körper nicht die notwendige Nahrungszufuhr bekommt. Wenn jemand keinen Hunger mehr hat, dann ist er entweder schon satt oder aber krank. Das gilt auch im geistlichen Bereich. Wenn wir selbst zufrieden und satt sind, dann haben wir keinen Hunger. Solange wir selber Bescheid wissen, wie man Gemeinde richtig organisiert, wie man Menschen ordentlich evangelisiert, wie man richtig fromm ist, solange wir das alles wissen, haben wir keinen Hunger. Wer wirklich, körperlich gesprochen, Hunger und Durst hat, der spürt das. Manche alten Menschen kennen diese Erfahrung noch aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren. Wir Jüngeren dagegen, wir kennen wahrscheinlich nur noch das Hungergefühl, aber selten diese Erfahrung, dass der ganze Körper nur noch aus Hunger zu bestehen scheint. Dass er geradezu nach etwas zu essen schreit. Aus meiner Familie hörte ich aus den letzten Kriegstagen berichten, dass die kleine Tochter geschickt wurde, als man hörte, im ausgebombten Berlin, es gibt da und da Brot, was eine Rarität war in jenen Tagen, dass die kleine Tochter geschickt wurde, um für die Familie ein Brot, mehr gab es nicht, für die Familie ein Brot zu holen. Und die waren so ausgehungert und so verzweifelt, dass das Kind nach Hause lief mit dem Brot unter den Arm, sich unten im Treppenhaus auf die erste Stufe setzte und das ganze Brot, was für die Familie gedacht war, ganz alleine aufaß, weil sie es nicht mehr aushielt. Das ist Hunger. Nicht nur ein Gefühl, ich hätte mal Appetit. Und Jesus preist hier nicht die glückselig, die Appetit haben auf Gerechtigkeit. So nach dem Motto, mal schauen, was es denn heute am Buffet gibt. Mal schauen, was wir heute gerne essen würden. Vielleicht eine gute Lobpreiszeit. Danach eine originelle Predigt mit Tiefgang natürlich. Und zum Abschluss noch einen netten, guten, unterhaltsamen, lustigen Kirchencafé. Natürlich in Nicht-Corona-Zeiten. Und das alles hoffentlich natürlich nach meinem Geschmack. Nein, Jesus preist die glückselig, die Hunger haben und mit leeren Händen vor ihrem Vater stehen und zu ihm aufschauen. Bitte, gib du mir, gib du uns, was wir brauchen. Warum preist Jesus die glückselig, die Mangel empfinden? Wir würden doch sagen, der hat's gut, der sich alles leisten kann, der einen vollen Kühlschrank hat, der weiß, wie man den Kühlschrank bedient, der weiß, wie man Brot schmiert. Der ist doch gut dran. Glückselig die, die ihre Vorratskammer voll haben. Jesus preist die glückselig, die ihren Mangel empfinden und die damit zu Gott kommen. Er preist die glückselig, weil Gott dafür sorgen wird, dass sie satt werden. Gott selber wird sie nicht leer ausgehen lassen. Die Selbstzufriedenen und Satten, die werden nichts bekommen. Die brauchen ja auch nichts. Wir haben ja alles. Um die muss Gott sich nicht kümmern. Jesus sagt das einmal so, für die Gesunden oder die, die sich für gesund halten und ganz in Ordnung und prima, für die bin ich nicht gekommen. Warum auch? Wozu? Gott kümmert sich um die, die sagen, bitte, gib du mir. Ich weiß selber ja noch nicht einmal, was wirklich gut und hilfreich und wichtig und richtig für mich ist. Bitte, gib du mir. Jesus sagt, mit dieser Seligpreisung bei Gott muss ich zunächst einmal nichts tun, außer Hunger zu haben. Bei Gott muss ich zunächst einmal nichts tun, außer Hunger zu haben. Und da liegt möglicherweise unser Problem als Erwachsene. Wir sind darauf trainiert, selbstständig zu sein. Schon bei größer werdenden Kindern kann man das ja hören. Lass mich, das kann ich alleine. Unser höchstes Ziel ist Unabhängigkeit, allein entscheiden zu können, keinen mehr fragen zu müssen. So mancher Teenie denkt, wenn ich erst mal 18 bin, wenn ich nicht mehr fragen muss, und wenn es dann soweit ist, jetzt kann ich allein entscheiden, jetzt muss ich nicht mehr meine Eltern fragen. Ich brauche sie vielleicht noch, weil meine Ausbildung noch nicht zu Ende ist, aber ich muss nicht mehr fragen. Ich kann jetzt selber entscheiden, wann ich nach Hause komme, was ich tue, was ich will. Und wir in unserer Beziehung zu Gott, sind wir auch schon alleine groß? Wissen wir auch, wie Gemeinde laufen muss? Kommen wir auch allein zurecht und brauchen keine Hilfe? Sind ja schon selber toll. Eigentlich muss Gott nur noch seinen Segen dazu geben, damit alles rund läuft. Und wenn es nicht läuft, naja, dann suchen wir halt den Schuldigen. Und das sind in der Regel immer die anderen. Jesus sagt hier, glückselig, die sich ihres Mangels bewusst sind, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Jesus preist die glückselig, die bereit sind, sich von Gott beschenken zu lassen, die zu ihm kommen und aufschauen und sagen, bitte, gib du mir, gib du uns. Die sich beschenken lassen von Gott mit seiner Gerechtigkeit. Von unserem Verständnis her heißt Gerechtigkeit, jeder wird in gleicher Weise behandelt. Bekommt der eine 5 Euro, bekommt der andere 5 Euro. Die Tafel Schokolade wird gefälligst so geteilt, dass jeder 3 Riegel bekommt. Jeder bekommt das Gleiche, neutral und unparteiisch. Der hat ein Stück Schokolade mehr gekriegt als ich. Das ist ungerecht. Das ist in uns eingegraben. So unser Verständnis von Gerechtigkeit. Das biblische Verständnis von Gerechtigkeit hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Nicht, ich verhalte mich unparteiisch und neutral, sondern ich verhalte mich treu zu einer Beziehung, zu einer Gemeinschaft. Das biblische Verständnis von Gerechtigkeit, ich verhalte mich treu zu einer Beziehung, zu einer Gemeinschaft. Gott wird in der Bibel als gerecht beschrieben, nicht weil er sich neutral verhält, sondern weil er sich beziehungstreu verhält zu seinem erwählten Volk und zu dem, was er seinem Volk zugesagt hat, was er ihnen versprochen hat. Gott sagt selber einmal im Alten Testament durch den Propheten Maleachi, prüft mich in dem, was ich euch zugesagt habe. Gerecht im biblischen Sinn ist jemand, der das tut, was seiner Aufgabe in einer Gemeinschaft entspricht. Also Beispiel, ein Familienvater wäre dann gerecht, wenn er seine Frau und seine Kinder liebt, Zeit hat für sie und für sie sorgt, ebenso wie ein Vater im besten Sinn sein kann. Gesetzt den Fall, dieser Familienvater kauft jedem seiner Kinder monatlich für 100 Euro Spielsachen. Die wissen schon gar nicht mehr wohin in ihren Regalen damit. Er hat aber ansonsten keine Zeit und überhaupt auch kein Interesse an seinen Kindern. Dann würde er nach unserem Verständnis die Kinder gerecht behandeln. Jeder bekommt jeden Monat 100 Euro. Und nicht ein Euro mehr oder weniger. Im biblischen Sinn wäre er aber kein gerechter Vater, denn ein Vater nimmt sich Zeit für seine Kinder. Er ist an ihnen und an ihrer Entwicklung interessiert. Er fragt nach ihnen, sie sind ihm wichtig und das zeigt er ihnen auch. Das gehört zum Vatersein dazu. Das hat etwas zu tun mit Treue zu seiner Familie. Es sind seine Kinder. Biblisch bedeutet Gerechtigkeit also, sich so verhalten, dass eine Beziehung, eine Gemeinschaft lebensfähig ist und bleibt. Ich verhalte mich treu und gemeinschaftsfördernd. Wenn zwischen Leuten in einer Gemeinschaft Streit ausbricht, dann ist biblisch gesprochen nicht nur der Friede gestört, dann ist die Gerechtigkeit gestört. Es herrscht Ungerechtigkeit. Und das hat Folgen für eine Gemeinschaft. Bei Propheten Hosea hält Gott seinem Volk vor, keine Treue, keine Gnade miteinander, keine Erkenntnis Gottes ist im Land, Orientierung an seinen Geboten. Vielmehr Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet. Gott sagt sein Volk also biblisch gesehen, bei euch herrscht keine Gerechtigkeit. Die Gemeinschaft ist massiv gestört. Und die Folgen, die bei Hosea sofort danach auch beschrieben werden, sind sehr ernüchternd. Darum, weil das so ist, lässt Gott sagen, darum vertrocknet das Land und welkt jeder dahin, die Lebenskraft verdorrt, der in diesem Land wohnt, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels. Selbst die Fische im Meer werden dahingerafft. Ungerechtigkeit, sagt Gott an dieser Stelle, hat Folgen nicht nur für den Menschen ganz persönlich, sondern für seine ganze Lebensumgebung. Die ganze Umgebung, in die er hineingestellt ist, sein Lebensraum. Das ganze Land, die Natur leidet unter der Ungerechtigkeit im Gottesvolk. So weit ziehen sich die Folgen hin. Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wovon Jesus hier spricht, Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist also Sehnsucht nach einer intakten Gemeinschaft, nach intakten Beziehungen. Leben kann sich in geordneten Bahnen entfalten und entwickeln, weil jeder den von Gott zugewiesenen Platz ausfüllt und gemeinschaftsfördernd lebt. Und vielleicht spüren wir, dass da eines unserer Probleme liegt. Wir sind so gepolt, dass unsere Meinung gelten soll. Was wir können und leisten, soll anerkannt werden. Wir versuchen uns selber recht darzustellen uns selbst zu rechtfertigen. Kann jeder nachprüfen bei einem Streit, der im Laufe der Zeit eskaliert, wenn man nicht rechtzeitig Einhalt gebietet und sich im Zaum hält. Am Schluss, wenn es richtig eskaliert ist, dann geht es überhaupt nicht mehr um die Frage, was war da eigentlich mal vorgefallen, möglicherweise eine Lappalie, sondern am Schluss geht es nur noch um die Frage, wer Recht hat. Ich versuche, mich ins rechte Licht zu bringen. Man kann es so sagen, ich versuche, mich selbst rechtfertig zu machen. Und dann habe ich auch keinen Hunger mehr, keinen Durst mehr, brauche ich ja nicht. Ich sorge ja selber dafür, dass ich rechtfertig dastehe. Gottes gerecht machen besteht darin, dass er zu uns sagt, du bist um Jesu willen mein Kind. Gott stellt von sich aus die Gemeinschaft zwischen ihm und uns wieder her. Und Gott sei Dank reitet Gott nicht unentwegt darauf rum, dass eigentlich er ja Recht hat. Und bevor wir das nicht einsehen, rührt er keinen Finger für uns, sondern erst sollen wir das gefälligst mal einsehen. Wenn Gott sich so verhalten würde, dann kämen wir nie aus unserer Misere heraus. Wenn Gott sich immer hinstellen würde, solange ihr nicht zugebt, dass ich Recht habe, tue ich auch nichts für euch. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, so wie Jesus es hier sagt, heißt dann, sich danach sehnen, dass Gott uns Recht fertig macht, in Ordnung bringt und hilft. Und zwar immer wieder. Wir brauchen es immer wieder, so wie Hunger und Durst immer wieder kommen, unser ganzes Leben lang. Das haben wir nicht ein für alle Mal abgeschlossen. Das ist eine Sache, die uns begleitet und bleibt. Das drückt Jesus mit diesem Bild vom Hungern und Dürsten aus, Grunderfahrungen unseres Lebens. Solange wir auf dieser Erde sind, bleiben wir darauf angewiesen, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt, uns in Ordnung bringt, immer wieder. Und da, wo das passiert, wo Menschen sich beschenken lassen, mit ihrem Hunger und ihrem Durst zu Gott kommen, wo Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt, immer wieder, jeden Tag neu, da können wir uns darin einüben, sie einander weiterzuschenken. Und da kommt dann Gemeinschaft in Ordnung. Da werden Beziehungen heil. Da lebt man wieder gemeinschaftsfördernd und beziehungstreu, weil wir ja jedes Mal, jeden Tag Nachschub bekommen von Gott, der es uns vorlebt, gerecht zu sein. Die Pharisäer damals zur Zeit Jesu, die wollten sich durch ihre Leistung selber ihre Gerechtigkeit erarbeiten. Die hatten ihren eigenen Kühlschrank. Da konnten sie sich bedienen, dachten sie. Jesus dagegen sagt, bei Gott kommt es darauf an, dass du wieder wirst wie ein Kind. Ein Kind, das bittend zu seinem Vater kommt, mit seinem Hunger und seinem Durst nach Gottes Gerechtigkeit. Ja, nach Gott selbst. Und wenn Gott Hunger und Durst stillt, dann werden Entwicklungen möglich, die man kaum für möglich gehalten hätte. Hier schon, in dieser Welt und vollends in der neuen Welt Gottes. Und darum ruft Jesus uns zu. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn Gott wird sie satt machen. Amen. Ein Lied, das diese Bitte aufnimmt, wo jemand mit leeren Händen kommt, merkt, ich hab's nicht mehr. Ich brauche den Nachschub. Ich brauche es, dass Gott mir die Hände, das Herz, mein Inneres füllt, ist das Lied Herr, füll mich neu. Ich merke, dass bei mir Mangel ist. Herr, füll mich neu. Füll mich neu mit deinem Geist, mit deinem Glauben, mit all dem, was ich brauche, damit ich gerecht leben kann. Wir hören dieses Lied instrumental jetzt. Der Text wird hier vorne eingeblendet sein und wir können es betend als unsere Bitte an unseren Vater im Himmel im Herzen mitsingen.